Nachhaltigkeit als Argument. So lautet der Titel der öffentlichen Ringvorlesung der Universität Göttingen in diesem Sommersemester. Ursprünglich stammt der Begriff der Nachhaltigkeit aus der Forstwissenschaft des 18. Jahrhunderts, mittlerweile wird er aber in vielen verschiedenen Kontexten benutzt. Wissenschaftler aus verschiedenen Fachgebieten versuchen in den Vorträgen der Ringvorlesung einen kritischen Blick auf die Existenz und Entwicklung von Denkmustern über Nachhaltigkeit in Geschichte und Gegenwart zu werfen. In dieser Woche hat Arndt Reitemeier einen Blick in eine Zeit geworfen, die schon etwas länger zurückliegt. Sie hören jetzt seinen Vortrag »Die Stadt des späten Mittelalters – Idylle der Nachhaltigkeit«.
Vielen Dank, liebe Ruth, für die liebe Einführung. Meine Damen und Herren, die Stadt im späten Mittelalter, Idylle der Nachhaltigkeit, Fragezeichen. Otto Borst schrieb 1983 in seinem Buch Alltagsleben im Mittelalter, Zitat, »Man weiß, dass in manchen Städten als Entschuldigungsgrund für die Stadtratssitzung galt, im Schmutz hängen geblieben zu sein. Es wäre aber noch der größte Fehler, in diesen Missständen nur irgendwelche Behördenversäumnisse zu sehen. Dass auch schon die mittelalterliche Stadt mit elementaren ökologischen Bedrängnissen in Konflikt geriet, muss in allem Ernst registriert werden. Als 1452 König Ladislaus in Wien einzog, wurde in zweitägiger Arbeit der Unrat vom Fischmarkt beseitigt und wurde auf dem hohen Markt Laub gestreut. Auch die Beseitigung der Kadaver hat selbstverständlich immer wieder Probleme aufgegeben, wie wir sicherlich aus Wien wissen. Wir haben Anhaltspunkte auch dafür, Ursachen häufiger Seuchen darin zu suchen, dass man noch keine Erfahrungen mit den durchlässigen Senkgruben hatte. Sie sind nämlich nur zeitweilig geräumt worden, sodass die Fäkalien in das umliegende Erdreich eindrangen und auch die nahegelegenen Brunnen verunreinigten. Zitat Ende. Diesem Bild zufolge war die Stadt im Mittelalter gleichsam Vorhof zur Hölle. Etwas zugespitzt formuliert, wer sie betrat, wankte gleichsam dem sicheren Tod entgegen, alles andere als nachhaltig. Heute nun, im Jahr 2018, kann es nicht darum gehen, ein weiteres Mal zu untersuchen, dass es in der Stadt des Mittelalters Schmutz, Verunreinigungen, hygienische Probleme und Ähnliches gab. Das ist bekannt. Doch ebenso ist evident, dass die Stadt als Lebensform die Jahrhunderte überdauert hat, folglich nicht die schlechteste aller Möglichkeiten gewesen sein kann, gemeinsam zu leben. Wichtiger noch, mit der Stadt als Kommune entstand im Verlauf des Mittelalters eine neue Rechtsform, nämlich ein zumindest teilweise sich selbst verwaltender Organismus, der zunehmend vom Willen der Bürger getragen und eben auch gestaltet wurde. Wir können also in Abwandlung von Isenmanns maßgeblichem Handbuch definieren, eine Stadt ist eine Gesellschaft bestehend aus einer großen Anzahl von neben- und miteinander lebenden Menschen, die sich zur Organisation des Zusammenlebens eine eigene politische und administrative Struktur gegeben haben, die ökonomisch in arbeitsteiliger Weise aufeinander bezogen handeln und die am Schnittpunkt größerer Verkehrswege siedeln. Wenn aber nun Menschen miteinander leben und wenn sie die Möglichkeit haben, ihr Zusammenleben gemeinsam zu gestalten, dann ist, zumindest der ökologischen Literatur zufolge, anzunehmen, dass sie im Sinn auch der modernen Nachhaltigkeit handeln. Bereits Frau Kollegin Scheer hatte im ersten Vortrag dieser Reihe auf die momentan am weitesten verbreitete Definition von Nachhaltigkeit verwiesen, die seinerzeit im sogenannten Brundtland-Bericht getroffen worden war. Zitat: Nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können. Nachhaltigkeit beschreibt also das Handeln zugunsten künftiger Generationen. Und damit ist erstens zu fragen, ob und in welchem Maß die Stadt des Mittelalters nun nachhaltig handelte. Und zweitens muss gefragt werden, in welchem Maß gesellschaftliche oder politische Diskurse um Nachhaltigkeit in der Stadt des Mittelalters gegeben waren und ob und inwieweit sie entsprechende Entscheidungen fundierten. Diese beiden Fragen will ich anhand von drei Kriterien und damit in drei Untersuchungsschritten analysieren, nämlich erstens der Wasserversorgung, zweitens der Fäkalien- und Abfallentsorgung und drittens der Energieversorgung. Und dabei will ich versuchen, vorwiegend Beispiele aus norddeutschen Städten zu verwenden, nicht zu weit also auf das restliche Reich einzugehen. Zunächst zur Wasserversorgung. Wasser war und ist für den Menschen grundsätzlich von fundamentaler Bedeutung. Alternative Möglichkeiten der Flüssigkeitsversorgung standen im Mittelalter kaum zur Verfügung. Wein wurde im Mittelalter zwar flächendeckend auch in Norddeutschland angebaut, aber es war in Deutschland kein primäres Getränk. Und Bier war letztlich nur ein Wasserderivat, auch wenn das eventuell hier viele Biertrinker nicht so gerne hören. Aber die Menschen im Mittelalter beurteilten Wasser nach Farbe, Geruch und Geschmack. Regenwasser galt als das reinste Wasser. An zweiter Stelle stand Wasser aus fließenden Gewässern, während Brunnen den dritten Platz und letzten einnahmen. Tatsächlich wurden viele Siedlungen im Mittelalter in unmittelbarer Nähe zu Bächen und Flüssen gegründet. Die Menschen mussten einen Mittelweg suchen, denn die unmittelbare Nähe zum Fluss bot unbestreitbar Vorteile, beispielsweise beim Handel. Aber sie barg auch das Risiko von Überschwemmungen. Entsprechend wurden beispielsweise Bäche für die Trinkwasserversorgung genutzt, selbst wenn ein Fluss in der Nähe lag. In Göttingen, um ein lokales Beispiel zu nehmen, zum Beispiel der Rheinsgraben. Alternativ gab es in vielen Städten Wasserträger, die gegen Bezahlung Wassereimer oder auch wagenweise brachten. Das heißt aber auch, abweichend von den Idealvorstellungen nutzten nur wenige Menschen in den Städten Regenwasser, auch weil die Anlage und Wartung von Zisternen kompliziert war und weil offenstehendes Wasser rasch faulte. Statistisch gesehen wurden in den Städten auf über 40% aller Grundstücke Brunnen gegraben. Diese wurden mit Holz oder in Stein eingefasst und in der Regel handelte es sich um Schöpfbrunnen, in die ein lederner oder hölzerner Eimer hinabgelassen wurde. Der Unterhalt dieses Brunnens lag nun in der Verantwortung des entsprechenden Grundstücksbesitzers. Hinzu kamen öffentliche Brunnen, die an größeren Plätzen oder Kreuzungen angelegt wurden. Sie wurden entweder von den Besitzern der angrenzenden Grundstücke oder von der Gemeinschaft der Hausbesitzer der jeweiligen Straße, des jeweiligen Platzes unterhalten. Und das heißt nichts anderes, als dass die Wasserversorgung in den Städten des Mittelalters auf zwei Prinzipien basierte, nämlich auf der Privatinitiative und auf der Genossenschaft. Aber in diversen Städten traten nun ab dem 14. Jahrhundert zwei ergänzende Faktoren hinzu. Erstens konkurrierten die Städte immer stärker miteinander und zugleich entwickelte sich ein Idealbild der Stadt, das unter anderem auf christlichen Werten basierte. Zur guten Ordnung gehörte die Versorgung mit gutem und sauberem Wasser und das prägte die Attraktivität einer Stadt. Und so ließen die Städte nun ab dem späten Mittelalter Brunnen prächtig gestalten, auch wenn das teilweise erhebliche Summen kostete. Es handelte sich um Symbolik zugunsten der Gesamtgemeinschaft und zugunsten ihres Prestiges. Gutes Wasser sollte in der Stadt im Überfluss vorhanden sein, so das Idealbild, demzufolge die besonders prestigeträchtigen Brunnen Fließbrunnen sein mussten, keine Schöpfbrunnen. Und damit verknüpft, und zweitens, notwendige Voraussetzung für den Betrieb gerade solcher Fließbrunnen war ein funktionierendes Leitungssystem. Die Technik war gar nicht so neu. Bereits im frühen Mittelalter wurde in diversen Städten Wasser durch kleine Kanäle oder hölzerne Rinnen zu den Endverbrauchern geleitet. Und dieses System wurde im Verlauf des Mittelalters weiterentwickelt, indem ausgehöhlte Baumstämme oder Tonröhren aneinandergefügt wurden. Ein entsprechendes Gefälle vorausgesetzt, konnte Wasser an nahezu jeden Ort der Stadt geleitet werden. Nur überall ging die Initiative hierzu von den Brauern aus, weil sie nämlich gutes, reines und möglichst wenig kalkhaltiges Wasser in substanzieller Menge benötigten, um wohlschmeckendes Bier zu brauen. Und Bier hatte einen großen Vorteil: die Erwärmung der Maische. Sie bot den Vorteil, dass diverse Keime abgetötet wurden. Bier war also potenziell reiner als manches Wasser. Das erkannten die Menschen, auch wenn sie es chemisch noch nicht analysieren konnten. Aber das hieß auch, entsprechende Quantitäten an Bier mussten gebraut werden. Niemand weiß genau, wie viele Menschen Ende des 13. Jahrhunderts beispielsweise in Lübeck lebten. Aber mit mehreren tausend Bewohnern gehörte die Siedlung zu den Großstädten des Reichs. Ende des 13. Jahrhunderts ließen die Brauer nun ein hölzernes Rad errichten, das Wasser von der Wakenitz in einen Behälter auf einem Turm schöpfte, und von dort aus wurde es mit Hilfe von Leitungen verteilt. Und dahinter steckt, die Brauer der Stadt benötigten geschätzt mindestens 3.000 bis 4.000 Liter Wasser pro Woche und pro Brauer. Und es spricht für den Reichtum der Stadt Lübeck, dass eben hier 1294 die erste sogenannte Wasserkunst in Norddeutschland errichtet wurde. Zum Zeitpunkt des größten Ausbaus hatte diese Wasserkunst ein Leitungsnetz von 3 Kilometern Länge und versorgte ungefähr 1800 Häuser. Das klingt nach viel. Aber keineswegs kam diese Wasserversorgung nun den Bewohnern der Stadt zugute. Denn abgesehen von den Brauern wurden nur diejenigen an das Leitungsnetz angeschlossen, die es sich leisten konnten. Aber eben dieses Beispiel der Privatinitiative machte Schule. Und so wurden im Verlauf des Mittelalters anderswo ebenfalls Wasserkünste errichtet. Zum Beispiel in Braunschweig 1332, in Bremen 1394, in Hildesheim 1416, in Hannover 1512 und so weiter. Stets bildeten sich Genossenschaften, die Einzelne in der Stadt belieferten. Stets basierten die Wasserkünste auf privater Initiative. Stets waren sie ökonomisch motiviert. In manchen Städten, wie beispielsweise in Nürnberg, zog dann der Rat die Kontrolle über die Wasserleitungen an sich und übertrug die Aufsicht dem städtischen Baumeister. Und der überwachte dann die gleichmäßige Wasserverteilung und der gewährleistete den Betrieb, auch im Winter. Was zugleich heißt, dass er den genauen Verlauf der Leitungen kennen musste, dass er die Herstellung von Ersatzröhren beaufsichtigen musste und so weiter. Weiterhin aber waren auch in Nürnberg nur die Häuser der Vermögenden an die Wasserkunst angeschlossen. Aber, und das kommt nun im 15. Jahrhundert, nun wurden eben auch manche der öffentlichen Brunnen an die Wasserkunst angeschlossen. Erstens war es eben von Bedeutung, dass der Rat der Stadt die gute Ordnung gewährleisten wollte, dass er jeder Form von Unruhe vorbeugen wollte. Zweitens ging es ihm um das Prestige. Alle sollten sehen, Nürnberg ist reich, hier gibt es Wasser im Überfluss. Und drittens versuchte der Rat, Gefahren zu minimieren. Denn im Verlauf des 15. Jahrhunderts erließen immer mehr Städte, nicht nur Nürnberg, Feuerlöschordnungen. Feuerlöschordnungen definierten, wo Leitern und Eimer griffbereit aufbewahrt werden mussten. Aber wichtiger noch war die Bewahrung der Ordnung im Brandfall, nämlich dass die Stadtwache ausschließlich dem Befehl der Bürgermeister gehorchte, dass im Brandfall die Stadttore geschlossen werden mussten und ähnliches mehr. Mit einer Feuerlöschordnung trugen die herrschenden Geschlechter dafür Sorge, dass ihre Macht nicht angetastet wurde, dass nicht etwa ein Brand dafür genutzt werden konnte, dass es einen Aufstand gegen die herrschenden Geschlechter gäbe. Das heißt, die Kontrolle über die Wasserleitungen war wichtig und stand zeitlich im Zusammenhang mit dem Erlass von Feuerlöschordnungen. Und genau diesem Zusammenhang wurden nun auch hölzerne Wasserauslässe für den Brandfall geschaffen. Im Notfall also konnten die privaten Wasserkünste genutzt werden. Im Diskurs der Stadt also sicherte der Rat auf diese Weise das gemeine Wohl. Er sicherte das Fortbestehen der Stadt und er sorgte für ihr Prestige. Aber tatsächlich sicherten die herrschenden Geschlechter ihre eigene Macht. Zum zweiten Bereich, zur Fäkalien- und Abwasserentsorgung. Generell lässt sich in den Städten des Mittelalters kaum zwischen festem und flüssigem Abfall unterscheiden. Denn stets mussten die Exkremente von Mensch und Tier entsorgt werden. Und das Gleiche galt für Abfälle und Abwässer, beispielsweise beim Kochen und ähnlichem mehr. In den Siedlungen des frühen Mittelalters boten fließende Gewässer die einfachste Möglichkeit der Entsorgung. Häuser, die dann in den Städten des hohen Mittelalters direkt an einem Gewässer errichtet wurden, konnten einen hängenden Abort direkt über dem Strom haben. Entsprechende Möglichkeiten bot beispielsweise der Leinearm, bot beispielsweise die Oker in Braunschweig. Aus der Sicht der im Mittelalter lebenden Menschen gab es keinen Widerspruch zwischen der Nutzung von Flusswasser zum Trinken und der Einleitung von Abwässern, weil ihrer Vorstellung zufolge Wasser eine reinigende Wirkung hatte. Entsprechend findet sich auch der Begriff Wasserverschmutzung nicht in den Quellen. Wohl aber beispielsweise, dass ein Fluss, Zitat, ausgenutzt und verwüstet worden sei, Zitat Ende, zum Beispiel 1551 in Braunschweig. Infolge des Wachstums der Städte wurden häufig an den rückwärtigen Seiten der Grundstücke Gräben ausgehoben und diese konnten Abwässer aufnehmen. Aber nur selten wurden sie von mehr als einem Rinnsal durchflossen. Wichtiger war eher, dass starke Regenfälle dazu führten, dass Ablagerungen fortgespült wurden. Mit solchen Gräben vergleichbar waren Wasserrinnen, die auf der Straße verliefen, beispielsweise in Duderstadt noch zu sehen, in Freiburg und anderswo. Mit diesen Rinnen sollten alle Einleitungen unmittelbar fortgeschwemmt werden, was fortlaufend eine ausreichende Menge an Wasser und zugleich eine Regulierung voraussetzte, damit sich bei Regen die Straße nicht in einen Bach verwandelte. Städte wie Goslar, durch deren Mitte noch heute die Gose fließt, waren bei solchen Möglichkeiten im Vorteil. Doch auch in Göttingen legten die Statuten der Jahre 1330 und 1334 fest, dass alle zwei Wochen Wasser durch die Straßen zu leiten war, um allen Unrat fortzuschwemmen. Ähnlich wie bei den Brunnen schlossen sich vielerorts Anwohner zu sogenannten Dohlengemeinschaften zusammen, die gemeinsam darüber wachten, dass die Rinnen eben nicht verstopften, dass eventuelle Abdeckungen in Ordnung waren und ähnliches mehr. Und zum Ende des Mittelalters hin wurden eben solche Rinnen oder Gräben zunehmend gemauert, um hohe Fließgeschwindigkeiten zu erreichen und um die Gefahr der Verstopfung zu verringern. Insgesamt aber für die Abfall- und Abwässerentsorgung, insgesamt aber am meisten verbreitet waren Kloaken, also häufig abgestützte, teilweise sogar gemauerte Gruben, die von den Bewohnern eines Hauses für den eigenen Stuhlgang genutzt wurden. Mit dem Wachstum der Städte stieg die Anzahl der Kloaken, aber auch diese mussten regelmäßig geleert werden. In allen Städten spezialisierten sich nun Einzelne auf eben diese Tätigkeit, die infolge der Faulgase durchaus gefährlich sein konnte. In Nürnberg gab es insgesamt 9 Grubenleerer. In anderen Städten fiel die Grubenleerung in die Zuständigkeit der Totengräber. Weniger die Exkremente als vielmehr die Gerüche empfanden die Menschen als störend. Und so wurde in diversen Städten das Leeren der Gruben nur während der kalten Jahreszeit zwischen Oktober und April und dann auch teilweise nur in der Nacht erlaubt. Der Inhalt der Kloaken aber wurde dann teilweise in den angrenzenden Fluss geschüttet, wenn auch an bezeichneten Stellen, wie beispielsweise in Augsburg oder in Frankfurt, während in anderen Städten, wie beispielsweise Braunschweig, gerade dieser Entsorgungsweg in die Oker in diesem Fall verboten wurde, weil die Oker zu verstopfen drohte. Exkremente von Tieren wurden vielfach als Dünger verwendet, teils auf den innerhalb der Städte gelegenen Agrarflächen und teils außerhalb. Bereits im hohen Mittelalter wurden in diversen Städten Vorschriften erlassen, wonach solche Misthaufen auch auf den privaten Grundstücken regelmäßig abzufahren waren. Und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wurden eben diese tierischen Exkremente dann auf die Felder jenseits der Stadt gebracht, wie mancherorts Scherbenfunde bestätigen. Über den Wert dieses Dungs können wir kaum Aussagen treffen, aber es erscheint möglich, dass Bauern unter Umständen eben diese Exkremente aufkauften, um eben ihre Felder zu düngen, um Erträge zu verbessern. Eigentlich funktionierte das alles. Und doch erließen im 15. und 16. Jahrhundert immer mehr Städte Verordnungen und regelten die Abfallentsorgung im Detail. Zunehmend wurde unter strenge Strafe gestellt, Kehricht oder Mist auf die Straßen zu schütten. In den meisten Städten wurde im Verlauf des 15. Jahrhunderts ein Platz außerhalb der Stadt bezeichnet, bei dem Schutt und sogenannter Unrat abgeladen werden sollte. In der Regel lag dieser Platz deutlich jenseits der Stadtmauern. Häufig wurde hierfür eine Kuhle verwendet. Und die Stadt bezeichnete eine solche Müllgrube mit einem Stein oder einem entsprechenden Hoheitszeichen. Aber auch das heißt eigentlich weiterhin, dass die Entsorgung der meisten Abfälle in der Stadt des Mittelalters geregelt war, ohne dass die private Verantwortung des Einzelnen in Frage gestellt wurde. Sie lag beim Hausbesitzer. Und doch gab es Ausnahmen. Erstens, bei manchen Gewerben fielen übelriechende Abfälle oder Abwässer an. So musste beispielsweise Flachs nach seiner Ernte mehrere Wochen in stehendem Wasser rotten, um die spinnbaren Fasern herauszulösen. Wegen der hierbei entstehenden sehr starken Fäulnisgerüche wurde beispielsweise in Braunschweig das Verrotten in den Seitenarmen der Oker verboten. Und ähnliche Verbote erließen auch andere Städte. Auch benötigten beispielsweise Gerber, Färber, Schlachter und andere Handwerker in nennenswertem Maß Wasser, das im Zuge der Verarbeitung dann wir würden sagen, stark verschmutzt wurde und das vor allem sehr stark roch. Entsprechend strebten vielerorts die Städte nach einer Verdrängung dieser Gewerbe in die Randgebiete. Aber das gelang längst nicht überall. In Göttingen zum Beispiel wurde Anfang des 16. Jahrhunderts ein Schlachthaus am Leinekanal am nördlichen Ende der Stadt errichtet, das fortan von allen genutzt werden sollte. Hier sollten dann die Abfälle direkt in die Leine entsorgt werden. Was in Northeim ankam, störte niemanden. Zweitens, im Verlauf des Mittelalters störten sich immer mehr Bewohner der Städte an freilaufenden Schweinen und Hunden. Auf der einen Seite fraßen gerade die Schweine Abfälle jeder Art, eine gleichsam nachhaltige Entsorgung. Doch auf der anderen Seite verursachten sie Unrat, konnten Menschen gefährden und waren in ihrem ausgewachsenen Zustand nur schwer zu kontrollieren. Diverse Städte gingen daher daran, das freie Herumlaufen von Schweinen zu verbieten. In Ergänzung wurde 1420 in Göttingen nochmal explizit festgelegt, dass Schweine auch nicht mit den Abfällen des Marktes gemästet werden durften. Kein Schwein also auf den Straßen, nur dummerweise besaßen viele Einrichtungen Ausnahmegenehmigungen. Viele Schweine frei herumlaufend in den Städten. Drittens, manche spricht dafür, dass Tierkadaver durchaus als Problem angesehen wurden. Sie mussten in diversen Städten außerhalb der Stadtmauern vergraben werden oder zumindest zum Schindanger gebracht werden. Aber das galt keineswegs überall. Denn auch bei Kadavern wurde die reinigende Kraft des Wassers genutzt, beispielsweise in Heilbronn, wo tote Tiere grundsätzlich in den Neckar geworfen werden mussten. Viertens, wie auch beim Frischwasser, gewann der Diskurs um das Aussehen und um das Prestige der Stadt immer mehr Bedeutung. Einmal abgesehen davon, dass nicht jeder bereit war, im Dreck stecken zu bleiben, wie Borst einleitend zitiert, völlig korrekt aus den Quellen entnommen hat. Einen deutlichen Fortschritt bei der öffentlichen Sauberkeit brachte die Pflasterung, die sich in einzelnen Städten im 13. Jahrhundert, häufiger dann im 14., flächendeckend ab dem 15. Jahrhundert nachweisen lässt. Bedeutende Straßen und Plätze wurden als erste gepflastert. Städtische Pflastermeister sind zum Beispiel in München ab 1394, Ulm 1397, Basel 1417 und so weiter nachzuweisen. In Nürnberg war hierfür sogar der städtische Baumeister verantwortlich. Die Stadt bezahlte die Handwerker. Zum Ende des Mittelalters aber reichten die vielen Verbote in den Städten nicht mehr aus. In Göttingen erhob die Stadt im 14. Jahrhundert von allen Bürgern ein sogenanntes Dreckgeld, um nämlich die Abfuhr aus den Straßen zu finanzieren. Und wer auf dem Markt etwas verkaufte, der musste helfen, den Markt nach der Beendigung der Marktgeschäfte zu reinigen. Der Rat zog also immer stärker die Aufsicht über den Dreck und die Dreckbeseitigung an sich. Aber wann der Rat das tat, das war von Stadt zu Stadt höchst unterschiedlich. In Göttingen schon im 14. Jahrhundert, in Hamburg wurde erst 1560 beschlossen, dass alle wichtigen Plätze und Straßen viermal im Jahr zu Lasten der Stadtkasse gereinigt werden sollten. Aber erst 1623, und da haben wir das Mittelalter lange schon hinter uns, erst 1623 übernahm die Stadt Hamburg die Straßenreinigung und stellte eigenes Personal an. All das heißt nun, Abfälle und ihre Beseitigung lagen zum größten Teil im Mittelalter in der Verantwortung der einzelnen Hausbesitzer. Rohstoffe, in welcher Form auch immer, fanden ihren Käufer. Was umgekehrt auch heißt, die Stadt des Mittelalters kennzeichnete eine Relation aus sozialem Rang, Ort der Wohnung und sanitären Verhältnissen. Langfristig tragbare Lösungen, Stichwort Kloaken und ähnliches mehr, waren möglich, aber sie setzten Geld voraus. Die Stadt, der Rat, zog zum Ende des Mittelalters immer mehr Kompetenzen, immer mehr Kontrollmöglichkeiten an sich, denn es gab Verschiebungen im Diskurs, in dem der guten Ordnung in der Stadt, auch dem Prestige, ein wachsender Stellenwert eingeräumt wurde. Aber auch hier gilt, die regierende Elite sah sich als Bewahrer der Ordnung und zugleich sorgte sie sich um ihr eigenes Wohlergehen. Aber sie setzte dieses eigene Wohlergehen mit den Interessen aller gleich. So wuchs ein gewisses Bewusstsein um die Sauberkeit in der Stadt. Aber weiterhin den Ausschlag gaben Wahrnehmungen, weil Menschen beispielsweise Gerüche als schädlich betrachteten. Und das beruhte auf der Miasmentheorie, wonach Verschmutzungen der Luft Krankheiten verursachten, gegen die man mit Räucherungen oder auch Parfüm prophylaktisch vorgehen konnte. Und eben dieses Modell der Verschmutzung über die Luft war im späten Mittelalter äußerst populär und wurde zum Beispiel als Erklärung für die Pest herangezogen. Verunreinigtes Wasser wurde eher selten als Krankheitsursache vermutet, auch wenn Brunnen unmittelbar gereinigt wurden, wenn zum Beispiel eine Katze hineingefallen war. Aber solche Maßnahmen wurden immer nur ad hoc ergriffen, kaum langfristig und nicht zugunsten nachfolgender Generationen. Und damit zum dritten Element, zur Energieversorgung der Stadt. Der wichtigste Energieträger der Stadt im Mittelalter war das Holz, das Wärme zum Heizen, Kochen und für die Rohstoffweiterbearbeitung lieferte. Alternative Brennstoffe wie Torf oder Kohle, Herr Schanbacher wird in 2 Wochen darauf eingehen, die wurden im Mittelalter eher selten genutzt. Eine gewisse Ausnahme bildete Holzkohle, die für die Eisenerzeugung und Metallverarbeitung wichtig war. Nicht vergessen werden aber soll die Wasserkraft. Mühlen waren für das Mahlen von Getreide von großer Bedeutung und mit ihrer wachsenden Größe brauchten viele Städte sogar mehrere Mühlen. Im Verlauf des Mittelalters wurde die Wasserkraft für ein immer breiteres Spektrum an Tätigkeiten verwendet. Neben den Getreidemühlen am weitesten verbreitet waren Sägemühlen, Walkmühlen zur Bearbeitung von Geweben und so weiter. Und in den an den Harz angrenzenden Regionen gab es Pochwerke, Hammermühlen für die Erz- und Metallverarbeitung und all sowas. Aber zurück zum Holz. Der Wald in der Umgebung einer Stadt musste Brennholz liefern, aber auch Bauholz und ähnliches mehr. Beim Bauholz wurden fein zwischen verschiedenen Arten unterschieden. Für Dachstühle zum Beispiel wurde häufig Nadelholz verwendet, während die komplexe Mechanik einer Mühle stabiles Eichenholz erforderte. Mit dem demografischen Wachstum ging ein steigender Bedarf an Holz im Mittelalter einher. Und dieser steigende Bedarf an Holz konkurrierte mit anderen Nutzformen des Waldes. Die Waldbienenzucht zum Beispiel erbrachte Wachs zur Herstellung von Kerzen und Honig als den einzigen im Mittelalter bekannten Süßstoff. Keine Bäume, keine Bienen, kein Honig. Jeder, der gerne Schokolade oder anderes mehr isst, also Süßes, weiß, Entzug kann ganz schlimm sein. Die Früchte des Waldes, von Beeren bis hin zu Eicheln oder Nüssen, waren für viele fester Bestandteil der Nahrung, im Fall einer Missernte sogar Nahrungsreserve. Auch das Harz der Nadelhölzer konnte verwendet werden, Klebstoff des Mittelalters. Und hinzu kam die Nutzung des Waldes als Ökosystem, denn Schweine lebten nicht nur mitten in der Stadt, sie wurden in den Wald getrieben und dort ernährten sie sich von Schößlingen, Früchten, Nüssen und vielem mehr und zugleich verbesserten sie den Boden zwischen den Bäumen. Damit konkurrierten verschiedene Nutzungsformen. Das werden wir noch hören über den Hudewald und den Niederwald und die Konkurrenzverhältnisse. Als aber nun die Städte in Norddeutschland im späten Mittelalter rasch wuchsen, da folgten drei Entwicklungen zugleich. Erstens versuchten die Städte, ihr Einzugsgebiet zu erweitern. Einzugsgebiet für den Erwerb von Holz. Und bei dieser Erweiterung waren weniger die Lohn- oder die Holzkosten entscheidend, sondern vielmehr die Transportmöglichkeiten. Niederholz, kleines Holz, lässt sich noch bündelweise über eine gewisse Distanz über Land tragen. Bei Baumstämmen fällt uns das schon deutlich schwerer. Zum Triften von Holz wurden daher Bäche aufgestaut, um mit den Schwallwellen das Holz treiben zu lassen. Und mancherorts wurden Bäche auch schon begradigt. Die Nutzung von Bächen und Flüssen stand allerdings in Konkurrenz zum Bau von Mühlen. Beides zugleich ging nicht immer. Zweitens wurden Gewerbe mit hohem Holzverbrauch verdrängt. Köhler oder Glasmacher mussten in entlegene Waldregionen ausweichen, wo sie das Holz dann nutzen konnten. Und drittens versuchten diverse Städte, in den Besitz eigener Wälder zu kommen, um ihren eigenen Holznachschub sicherzustellen. Zu den berühmtesten Beispielen gehört die Stadt Nürnberg, die noch heute eigene Wälder besitzt. Aber auch der Rat der Stadt Göttingen erwarb immer mehr Rechte an den die Stadt umgebenden Wäldern. Die Stadt erlangte im Jahr 1346 die Rechte der Herren von Uslar und Rohringen am hinteren Hainholz. 1380 gestattete Herzog Otto der Stadt die uneingeschränkte Nutzung des vorderen Hainholz. Rechte und Besitz aber waren zweierlei. Den Wald besaßen Genossenschaften, die diesen sodann mit entsprechender Genehmigung des jeweiligen Herrn nutzten. Indem nun die Rechte an der Nutzung an die Stadt gelangten, setzte der Rat der Stadt Göttingen als erstes durch, dass hinfort nur noch Bürger der Stadt Genossenschaftsanteile erlangen durften. Allerdings nur Bürger, die bereits über Grundbesitz verfügten. Und damit war der allergrößte Teil der Stadtbewohner vom Erwerb von Wald ausgeschlossen. Tatsächlich lag die Herrschaft in nahezu allen Städten des Mittelalters über den Wald in der Hand weniger besitzender Familien, die, und das kennen Sie schon, ihre eigenen Interessen vertraten und die der Kommune. Entsprechend komplex war die politische Situation. Die Stadt Göttingen versuchte, die Straßen in ihrem Umland zu sichern. Und dabei hatte der Wald, genauso wie die Landwehr, die Funktion, den Verkehr auf bekannte und leicht zu überwachende Straßen zu lenken. Auch versuchte die Stadt, immer mehr und immer weitergehende Rechte vom Landesherrn zu erhalten. Aber letztlich war der Wald Grundbesitz und der wurde gewinnorientiert bewirtschaftet von der Stadt und von den Besitzern. Zugleich, Holz jeder Sorte und jeder Art wurde fortlaufend auf dem Markt der Stadt gehandelt. Das Hainholz dürfte niemals ausgereicht haben, den Holzbedarf der Stadt zu decken, schon weil es im Hainholz gar nicht alle Holzsorten gab. Aber wie bei einer Wasserversorgung gingen die Interessen Einzelner und das Bemühen um eine gute Ordnung im späten Mittelalter Hand in Hand. Anfang des 15. Jahrhunderts wurde beim Hainholz der Brennholzeinschlag von der Stadt übernommen. Das Recht auf den Einschlag lag nur noch bei der Stadt. Nun wurde hier ganz genau über die Brennholzverkäufe, über die Löhne, über den Transport des Holzes und vieles mehr Buch geführt im Auftrag der Stadt. Einzelne Bäume wurden zum Verkauf gestellt. Hölzer, Sträucher, auch Ruten oder Gärten für Flechtwerk. Je mehr die Stadt aber an sich zog, desto mehr mussten Aufseher eingestellt werden. Und damit stieg der Aufwand aber auch das Bedürfnis auf Durchsetzung der Rechte immer weiter an. Nach einer Reform 1434 schuf die Stadt gleich einen eigenen Betrieb, gleichsam ein Unternehmen, das monopolartig für die Stadt Brennholz verkaufte. Das eigene Schlagen wurde vollkommen untersagt. Aber auch wurde allen Bürgern und allen Bewohnern der Stadt Göttingen der Zutritt zum Hainholz untersagt. Und das Vieh durfte auch nicht mehr in den Wald getrieben werden. Der Rat der Stadt, letztlich die vermögenden Geschlechter, betrachteten den Wald als Einnahmequelle. Umso mehr, als die Stadt erhebliche Verpflichtungen in dieser Zeit eingehen musste und ihre Schulden beständig wuchsen. Allerdings, der Kontrollaufwand nahm immer weiter zu, also auch die Kosten, die die Kontrolle verursachte. Und dennoch, man versuchte, so viel Geld wie möglich herauszuholen, mit der Folge, dass zum Ende des 15. Jahrhunderts es kaum noch ausreichend Totholz gab, um Brennholz verkaufen zu können. Was tat der Rat? Er sicherte sich den Zugriff auf weitere Wälder, zum Beispiel des Klosters Katlenburg. Offensichtlich war eine Möglichkeit, der Ressourcenübernutzung vorzubeugen, die Expansion. Der Wald war eine ökonomische Ressource zugunsten der fiskalischen Interessen der Stadt. Entsprechend attraktiv war die Ausweitung. Als dann Mitte des 15. Jahrhunderts die städtischen Verpflichtungen vorübergehend stagnierten, da wiederum beschloss der Rat, dass vorübergehend kein Holz im Hainholz mehr geschlagen werden sollte. Aber als dann Anfang des 16. Jahrhunderts der Bedarf nach politischen Änderungen, der Ruf nach einer neuen Verhältnissen in der Stadt immer lauter wurden, als die Verschuldung der Stadt Anfang des 16. Jahrhunderts immer schlimmer wurde, da beschloss der Rat 1520, doch wieder Klafterholz aus dem Hainholz zu verkaufen. Vermutlich hatten sich die Bestände erholt, aber wichtiger war, der Haushalt der Stadt sollte entlastet werden, um Steuererhöhungen zu vermeiden. Und die Preise für dieses zum Verkauf angebotene Holz wurden, soweit wir dies nach Borgemeister wissen, möglichst moderat gehalten, was nichts anderes heißt, als dass der Rat Kritik der Geringverdienenden zu vermeiden versuchte. In den 1560er Jahren, Beginn der sogenannten kleinen Eiszeit und anderes mehr, da wurde dann erstmals auch wieder armen Bürgern gestattet, in den Stadtwäldern mit Bruch- und Schlagholz und mit Holzabfällen sich zu versorgen. Aber das hieß schon wieder, die Forstaufsicht musste aufgestockt werden, mehr Förster. Eine Verordnung reduzierte die Zahl der Holzlesetage im Jahr 1573 auf 3, damit nämlich alle von den Förstern überwacht werden konnten. Und pro Haushalt durfte auch nur eine Person den Wald betreten, die keine Axt und keine Säge mit sich führen durfte und einzig liegendes, trockenes Holz mitnehmen durfte. Und damit sich die Bediensteten der Stadt ganz auf die Kontrolle dieser Holzsammler konzentrieren konnten, durfte an diesen Vormittagen auch kein gesägtes Holz abgefahren werden. Die wirtschaftliche Nutzung also stand im Zentrum, neben militärisch und rechtlichen Aspekten. Begünstigt wurden mehr oder weniger die Wohlhabenden, vor allem aber die Stadt als solche. Und genau so handelten auch andere Städte. Holz und Energie waren eine Ressource, die benötigt und die beansprucht wurden. In den dicht besiedelten Gegenden des späten Mittelalters konkurrierten die Städte direkt um den Zugang zu Wäldern, notfalls auch eine Stadt gegen die andere. Es gab durchaus die Erkenntnis, dass ein Wald nicht genügend Holz für alle gewünschten Ziele liefern konnte. Aber zugleich gab es einen Markt für Holz und der hatte stets ausreichend Kapazitäten. Wenn, wie im Fall Braunschweigs oder anderer Städte, ein Wald nahezu vollständig abgeholzt war. Dann gab es einen Diskurs um die Holzknappheit und um den Preis für Holz. Aber in diesem Diskurs setzten sich die politisch-ökonomischen Eliten durch, die Gewinne erzielen wollten und mussten, wenn auch teilweise zugunsten des städtischen Haushalts. Noch war Europa nicht so dicht besiedelt, dass es einen echten Mangel gab, auch wenn solches möglich war. Eine Nürnberger Firma spezialisierte sich im 15. Jahrhundert auf die europaweite Lieferung von Eibenholz. Denn aus solchem Eibenholz konnten wunderbar Langbögen gefertigt werden. Diese Firma musste nach 2 Generationen liquidiert werden, weil es im gesamten Alpenraum keine Eiben mehr gab. Aber die Liquidierung der Firma war auch die einzige Element, von dem wir da wissen. Holz war eine Ressource, die beständig und kontinuierlich zur Verfügung stehen sollte und infolge des umfangreichen privaten Waldbesitzes auch zur Verfügung stand. Lediglich der Transportaufwand gab den Ausschlag. Eine Stadt, die einen Wald besaß, handelte wie ein Unternehmer. Einen grundsätzlichen Wandel bedeutete dann am Ende des Mittelalters, beim Übergang vom 15. auf das 16. Jahrhundert, eine Änderung in der Politik der Landesherren. Rodungen und damit die Urbarmachung von Land samt der Ansiedlung von Abgaben und Steuerzahlern verloren für die Fürsten im 16. Jahrhundert allmählich an Bedeutung, während monetarisierbare Rechte an Ressourcen wie Holz, Wild, Erze und anderes mehr immer wichtiger wurden. Und darin äußerte sich in der frühen Neuzeit beim Übergang ein allmähliches neues Bewusstsein um den Raum und die Ressourcen und ihre Möglichkeiten. Und nun fanden die Fürsten eben in diesen Rechten einen Weg, den Städten und ihren Wäldern entgegenzutreten. Sie machten Rechte auf Ressourcen wie Holz, wie Wild vor allem, wie Erze oder auch Wasser geltend. Und um eben diese Rechte wie Wasser zum Beispiel oder Wild hatten sich die Städte bis dahin nicht gekümmert. Und die Fürsten setzten nun diese Rechte juristisch durch. Aber den Fürsten ging es nicht um die Ressourcenschonung, nicht um den Wald als solchen, im Gegenteil. Die Fürsten traten selber für die gute Ordnung ein. Und zur guten Ordnung gehörte es nun, dass die Fürsten ihre Rechte wahrnehmen mussten, die sie von Gott gegeben besaßen. Und Bestandteil der guten Ordnung war nun eben auch, dass die Fürsten diese gute Ordnung mit Personal durchsetzen mussten. Jetzt hatten die Fürsten auch Förster, genauso wie die Stadt Göttingen. Und das Ziel jedes Fürsten war die Maximierung ihrer Einnahmen, ganz wie 100 oder 200 Jahre zuvor die Städte. Holz war und blieb damit eine ökonomisch gut verwertbare Ressource, eine begehrte Ressource. Kommen wir damit zum Abschluss noch einmal auf die Definition von Brundtland. Nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können. Die Trinkwasserversorgung, die Abwasser- und Abfallentsorgung, die Versorgung mit Energie, all das war in der Stadt des späten Mittelalters vorwiegend privat organisiert und unterlag Marktmechanismen. Kommune hieß nicht soziale Egalität, sondern eine Kommune war ein von einer winzigen Minderheit geführter Verband. Der Gedanke eines sozialen und eines ökonomischen Ausgleichs war kaum gegeben. Der Preis beispielsweise für Brennholz konnte so hoch steigen, dass Arme nur unter größten Schwierigkeiten an ausreichend Ressourcen kommen konnten. Aber solches konnte nicht erahnt werden und hierauf konnte man sich nicht vorbereiten. Prägend war die von Gott gegebene Ordnung, auch die Ordnung der Stände, und die wurde nicht und nirgendwo in Frage gestellt. Während die von Brundtland aufgestellte Definition voraussetzt, dass die Zukunft aktiv gestaltbar ist, lebten die Menschen im Mittelalter in der Erwartung des jüngsten Gerichts und kümmerten sich primär um das Heil ihrer Seele. Zweitens, den Bewohnern der Städte, auch in Norddeutschland, standen im Mittelalter stets in ausreichendem Maß naturale Ressourcen zur Verfügung. Aber diese waren begehrt und ihr Zugang war immer mehr umstritten. Den Städten half ihr Reichtum und so konnten sie im Mittelalter von den Fürsten Rechte erwerben und damit diese letztlich im Land verdrängen. In der frühen Neuzeit kehrte sich genau dieses dann um. Wer über ausreichend Geld verfügte, der konnte dauerhafte Lösungen finden. Und das galt in der Stadt für den einzelnen Hausbewohner, der einen tiefen, der einen gemauerten Brunnen graben lassen konnte, der Mitglied in einer Wassergenossenschaft sein konnte, der eine riesige und gemauerte Kloake bauen lassen konnte. Es galt aber auch für die Stadt als solche, deren herrschenden Geschlechter einen Wald kaufen konnten. Überall galt Grundbesitz als die stabilste Form der Vermögenssicherung, die auch am leichtesten der nachfolgenden Generation vererbt werden konnte. Stets also ging es um Besitzsicherung. Die Menschen konnten zwar manche Folgen ihres Handelns sehen, aber nur im Ausnahmefall kalkulieren. Drittens, es gab einen Diskurs um den Zugang zu sauberem Wasser, zu Brennholz und weiteren Ressourcen. Letztlich also einen Diskurs um die Nutzung naturaler Ressourcen und um die Kosten hierfür. Aber dieser Diskurs stand im Kontext der Bewahrung der von Gott gegebenen guten Ordnung und deren Inkarnation wollte die Stadt gleichsam sein. An der Spitze des Gemeinwohls stand der Rat, also zwei Ebenen waren untrennbar miteinander verwoben, Größe und Schönheit der Stadt, ihre Gerüche und ihre Sauberkeit. Und all dies ging in der Wahrnehmung eine Verbindung ein mit den Interessen der regierenden Elite, die ihre Macht nach außen wie nach innen dauerhaft zu sichern suchte. Viertens schließlich und letztens, die Stadt des Mittelalters als Ort des verdichteten Zusammenlebens von Menschen benötigte zwingend Ressourcen von jenseits der Stadtmauern. Wasser, Holz und vieles mehr. Als die Städte immer mehr zu Orten des produzierenden und des verarbeitenden Gewerbes wurden, wuchs der Raum, auf den die Stadt zur Deckung ihrer Ressourcen Anspruch erhob. Und eben deswegen lagen die Städte an den Schnittstellen von Verkehrswegen. Aber diese verfügbaren Ressourcen nutzten die Städte eigennützig und kurzfristig, ohne groß an zukünftige Generationen zu denken. Insgesamt war die Stadt also im späten Mittelalter gerade kein Idyll der Nachhaltigkeit im Sinne der Definition Brundtlands. Besonders in den größeren Städten des späten Mittelalters ließen die Menschen das suffiziente Leben des frühen Mittelalters gerne hinter sich und setzten an eben diese Stelle die arbeitsteilige Marktwirtschaft und den uneingeschränkten Ressourcenverbrauch, aber auch die Möglichkeit des sozialen Aufstiegs und die Weiterentwicklung der Kultur. Und besonders die letztgenannten Faktoren, Aufstieg und Kultur, prägten, aber vielleicht auch prägen die Attraktivität der Stadt bis heute. Herzlichen Dank.
Das war Arndt Reitemeier zum Thema Die Stadt des späten Mittelalters, Idylle der Nachhaltigkeit. Der Vortrag ist Teil der öffentlichen Ringvorlesung Nachhaltigkeit als Argument. Die Veranstaltungen finden jeden Dienstag um 18.15 Uhr in der Aula am Wilhelmsplatz statt. Die Aufzeichnungen der Vorträge hören Sie einen Tag später, also jeden Mittwoch um 12 Uhr hier in Ihrem Lokalradio im Stadtradio Göttingen auf der 107,1.